Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Hi, herzlich willkommen. Heute klappt gar nichts bei mir.
Ja.
Das heißt, ich würde mich nicht wundern, check nochmal, ob die Aufnahme läuft.
Läuft. Okay. Bedeutet das, dass es klappt oder dass es nicht klappt?
Es bedeutet, dass es klappt. Wieso? Ja, ich hatte mal eine Idee für eine App, die unnötige Apps löscht. Hat sich selbst gelöscht. Heißt das jetzt, okay. Funktioniert sie gut oder nicht gut? Naja,
Du siehst aus, du bist hier reingekommen und ich dachte mir, was ist da? Also, du hast eine schwarze Hose an, von hier aus, was ich von hier aus sehen kann, einigermaßen sauber. Und du hast einen blauen Pulli an.
Ja.
Und das, also, es sieht aus, als wärst du entweder in so ein, als hätte ich jemand mit Make-up angegriffen. Deine komplette, von mir aus gesehen, linke Seite, also deine komplette rechte Seite, ist voll mit Make-up-Flecken.
Ich sag mal so, Heidi Klum reagiert nicht gut auf Tokyo-Hotel-Kritik.
Okay, verstehe. Aber das sieht aus, als hätte ich jemand mit der Schminkflinte beschossen.
Folgendes. Ich habe vor einigen Tagen eine Haushaltskatastrophe gehabt.
Vor einigen Tagen?
Und zwar ist die Spüle nicht richtig abgelaufen.
Mhm.
Und ich habe dann so ein Mr. Muscle-Zeug gekauft.
Ja.
Also so eine orangene Packung.
Ein Rohrfrei,
aber eins von diesen, die sagen, scheiß auf die Umwelt, wir machen dieses Rohrfrei.
Ja,
das ist Prio Nummer eins, ist, dass das Rohrfrei wird. Alles andere kommt danach.
Ja.
Und da ist so ein Mann drauf mit Muskeln und Mr. Muscle.
Das heißt Mr. Muscle, ne?
Ich war total verzweifelt. Ich habe sehr vieles davor versucht, um dieses Rohrfrei zu kriegen. Und
was
dann. Bitte, ja, mit so einem Pömpel, halt so Pömpeln, wie man das kennt, oder versuchen irgendwie Wasser laufen zu lassen, irgendwie 2 Stunden lang und dann das Wasser reinzudrücken.
So
irgendwie.
Hausmittel helfen fast nie, ne? Also auch so
ich
Cola alles rein, oder
von
so rein.
Essig bis Zitronensäure, alles, auch sämtliche Götter durchprobiert. Also auch in so einer Abfertigung. Von Tora bis über zur Bibel, Altes, ja. Neues Testament, alles. Und dachte ich, komm. Wenn Jehova und Kova sagen, dann kann er noch Mr. Muscle helfen, scheiß drauf. Ich mach das ungern, aber jetzt kommt einfach mal Mr. Muscle fett da rein. Und dann habe ich diese orangene Plastikpackung gekauft.
Ja.
Also ich bin ja auch die Reihen lang und habe wirklich das gesucht, was am gefährlichsten aussieht. Und
ja.
Diese Liste.
Giftigsten.
Kennst du dieses Symbol von diesem toten Fisch? Der manchmal auch so Packung voll mit Chemie drauf ist, der so richtig so. Oh.
Ich glaube, das ist das Logo von Mr. Muscle.
Das ist so ein toter Fisch, so ein auf dem Rücken liegender Fisch mit so Xen als Augen. Und wenn sich so ein professionelles Logo-Warnkomitee zusammensetzt und sagt, okay, wie können wir darstellen, dass das gefährlich für die Umwelt ist und sich auf diesen toten Fisch einigt.
Sollen wir vielleicht einen Baum nehmen, der so ein bisschen
nicht
braune Blätter.
Genug. Nicht
oh, vielleicht nehmen wir so eine Katze, die traurig guckt.
Wir brauchen ein totes Tier. Und damit selbst der dümmste Mensch versteht, muss dieses Tier X als Augen haben.
Aber trotzdem ist es so, also ich Fische sind mir scheißegal. Wenn, also es, ich weiß, was es macht und dass es giftig ist, aber ich denke mir, ja, wenn es nur Fische tötet.
Das finde ich richtig gemein. Es gibt ja sogar Menschen, die vegetarisch leben und dann aber sagen, ja, aber Fische esse ich schon.
Fische schon.
Scheiß drauf, Fische, egal. Jedenfalls habe ich da Mr. Muscle genommen und einfach diesen 3 Minuten lang an diesem Schraubverschluss rumversucht.
Ist das ein Intelligenztest?
Das ist ein Intelligenztest, ja. Und es ist vor allem ist ja eine Kindersicherung. Aber was denken die, wie schlau sind Kinder?
Ja.
Wie krass kann man das vor Kindern sichern? Man muss drücken, drehen, ziehen gleichzeitig. Ich musste mir 6 YouTube-Videos angucken, mir das erklären. Und dann habe ich einfach Mr. Muscle reingekippt. Und
aber wie weit war der Grad der Verstopfung schon fortgeschritten? Also stand das Wasser schon in deinem. Es geht um dein Badwaschbecken?
Oder? Nee, meine Küchenspüle.
Küchenspüle. Stand das Wasser schon überhalb des. Überhalb der. Wo es abläuft?
Genau, aber es ist ganz, ganz langsam dann durchgesickert
okay.
abgelaufen.
Also es
hat sich
Bewegung.
Gestaut, ist dann hoch und es gab ganz langsam Bewegung.
Okay.
Und deswegen habe ich da Mr. Muscle drauf und der hat es auch ganz langsam nur eingesickert. Und ich war dann ungeduldig, habe dann Wasser nachgegossen und habe dann überlegt, wenn ich vielleicht unten am Rohr ein bisschen wackel.
Nein, du musst einwirken lassen.
Wenn ich unten am Rohr ein bisschen wackel, dann helfe ich Mr. Muscle. Ich bin wie der Waterboy, der dann den mega massigen NFL Quarterback irgendwie dann das Wasser reicht und die Muskeln massiert in der Pause, dachte ich.
Sag mehr Football-Referenzen.
Massiere ich halt Mr. Muscle so ein bisschen rein, indem ich am Rohr wackel.
Ja.
Und dann ist das Rohr abgeflutscht mit einem Flöpp und 1,5 Liter Mr. Muscle vermischt mit dem wirklich Dreck von 1,5 Jahren Spülnutzung sind auf mich drauf. Dieses Ding, wo der tote Fisch als Logo drauf ist.
Ist auf dich drauf.
Ist auf mich drauf.
Was und noch? So ein Satz Würfel, eine Geige. Das Bernsteinzimmer.
Was? Wirecard-Chef Jan Masalek?
Ja, alles bei dir in der okay. Spüle drin.
Ja, alles auf mich drauf. Und das war so giftig, also es ist mir direkt auch in die Nase gestiegen, ich bin dann sofort weg.
Aber bist du dann jetzt weniger erkältet? Hat das direkt die Nebenhöhlen freigemacht?
Das hat die Nebenhöhlen nicht nur freigemacht, das Problem hat sich komplett buchstäblich aufgelöst.
Keine Nebenhöhlen.
Ich habe keine Nebenhöhlen mehr.
Keine Nasenscheidewand.
Ja, ich bin wie so ein durchschnittlicher Frankfurter, einfach keine Nasenscheidewand mehr. Und das ist so ätzend gewesen, dass mein Pulli, auf dem das drauf ist, da haben sich halt so Flecken gebildet.
Ich seh's.
Weil ich weiß nicht, was es da weggeätzt hat, die Farbstoffe oder noch mehr. Hm. Und der ganze Pulli war dann voll mit diesen Flecken. Hab ich den ausgezogen, Maske an, hab das alles weggemacht. Der Boden wurde blitzblank sauber. Hatte dann aber das Problem, okay, jetzt brauche ich neues. Also ich muss das irgendwie neu machen mit der Spüle.
Ja, diesen Siphon heißt
diesen
es.
Diesen Siphon, ne? Ja. Und es ist aber eine IKEA-Spüle. Und das heißt, es gibt nur bei IKEA die passenden Siphons für diese Spülen. Und dann muss ich zu IKEA.
Ich würde in eine neue Wohnung ziehen.
Ich habe einfach jetzt keine Spüle mehr. Naja, worauf ich hinaus will, ist, ich habe dann diesen Pulli, der dadurch kaputt war.
Hm? Aber hast du es direkt gesehen, dass er kaputt ist?
Nee, das hat sich erst, also er war erst nass. Mhm. Und danach haben sich diese Flecken dann abgebildet, als es dann getrocknet ist.
Ja.
Also nach dem Waschen dann auch. Und dann dachte ich, ja gut, aber ich mochte den ganz gerne, deswegen habe ich den nachgekauft. Das mache ich manchmal, wenn ich ein Kleidungsstück gerne habe.
Ja, kauf uns zweimal, mache ich auch.
Scheiße, auch kaufe ich einfach nochmal. Und dann dachte ich bis eben gerade, als du mich angeguckt hast und meintest, was denn mit dir passiert.
Da hatte ich den Pulli noch gar nicht gesehen.
Ach so, dachte ich, ich habe den neuen Pulli an. Hat sich rausgestellt, ich bin den ganzen Tag mit so einem komplett vollgefleckten, als wenn Mr. Muscle sich da auf mich ergossen hätte, Scheißpulli rumgelaufen.
Aber ist auch customized jetzt. Also wenn du jetzt in Berlin eine kleine Boutique hättest, könntest du sagen, der ist customized, Einzelstück, 650 Euro.
Von Dave Garrett höchstpersönlich designt irgendwie. Keine Ahnung.
David Garrett ist, glaube ich, der bekannteste Designer Deutschlands. Ist David Garrett.
Das ist mega weird. Ich habe ihn verwechselt mit dieser Schmuckdesignerin.
Mit der einen Schmuckdesignerin?
Die so besoffen auf dem roten Sofa war.
Ah, die eine besoffene Schmuckdesignerin. Ist die auch Adelsexpertin und Moderatorin?
Exakt die. Mhm. Ganz eigenartige Referenzen heute. Naja,
irgendwas. Sieht auch noch ein bisschen fiebrig aus, finde ich.
Ich bin auch noch ganz leicht krank, den ganzen Tag mit diesem Pulli rumgelaufen und dann komme ich unten an und will hoch zum Podcast und ins Büro rein und stehe vor der Klingelwand. Weil es ist ein Haus mit mehreren irgendwie Büros, hier ist irgendwie eine Sprachenschule und ein Zahnarzt und sonst was. Und sehe, die Klingel für unser Büro ist weg.
Ja, ich hab's gesehen. Also ich bin ja der von uns beiden, der den Schlüssel hat für hier. Aber ich habe auch gesehen, dass unten, aber nur für hier.
Nur für hier, die Klingel ist weg.
Und die haben jetzt auch schon ein paar Bilder abgehangen, hab ich gesehen. Vielleicht werden wir hier rückgebaut.
Keine Ahnung. Und dann habe ich dann einfach bei der Praxis für Physiotherapie.
Hast du einen Termin auch noch später?
Ich muss gleich los.
Gut wäre so eine Wäschereinigung wär gewesen, ein Termin.
Wie bitte?
Mein Gott, ein Termin, mein Mund hat sich verspannt. Ein Termin für eine Wäschereinigung wäre gut gewesen, hier im Haus, weil du einen dreckigen Pulli hast. Was mich ein bisschen irritiert ist, du siehst schrecklich aus.
Danke.
Wirklich, also von den Zehen an.
Ja.
Katastrophal siehst du aus. Ich glaube, du sahst jetzt in 3 Jahren, sahst du nicht so scheiße aus wie heute. Bis zum Haaransatz. Deine Haare sehen fantastisch aus.
Ich weiß nicht warum, aber meine Haare, ich habe auch schon versucht, mal andere Frisuren zu tragen.
Ja.
Keine Chance. Die sind wie in Stein gemeißelt.
Das sieht echt gut aus.
Die sind immer so. Ich kann nichts dagegen tun.
Darunter Katastrophe, aber die Haare tipptopp.
Ja, mir geht's gar nicht gut, ehrlich gesagt. Aber
warum denn? So ein Buch, lass einen privaten bisschen unterhalten.
Ja, mein Buch ist im Lektorat. Ich glaube, als Autor weißt du genau, was das heißt. Es ist, der Prozess ist die Hölle.
Das ist eigentlich, bist du fertig und du weißt, fuck, wahrscheinlich muss ich nochmal alles von vorne machen.
Ja, also nicht ganz, aber es ist halt, es wird jeder Satz nochmal auf links gedreht.
Furchtbar.
Und wenn man da ein Buch hat, an das man sehr hängt, dann ist es wie, als wenn jemand in deiner Seele rumstochern würde und dann. Was soll das heißen? Ich kann hier nicht Bingo Bongo als Wort benutzen. Das Wort gibt es doch.
Es ist ein bisschen so, als würde jemand eine ganze Flasche Mr. Muscle über deinen Laptop und über dein Manuskript schicken.
Exakt, so sieht's
muss
aus.
Man sagen.
Es ist leider ein Prozess, der dazu gehört.
Aber was ich auch finde, ist ganz oft, wenn man in so einer Phase ist, in der Phase des meisten Stresses und wenn man sich auch körperlich dann schon nicht mehr fit fühlt, weil der Körper auch irgendwann sagt und der Kopf irgendwann sagt, jetzt mach mal langsamer, mach mal Pause, dann passieren so Sachen wie mit der Spüle. Es ist wirklich immer so, dass dann, was weiß ich, dann gibt's einen Rohrbruch beim Nachbarn, über einem oder es wird in den Keller eingebrochen oder sonst was und man muss sich um irgendeine neue Scheiße kümmern. Und das ist in der Phase bist du jetzt gerade.
Das
dauert auch noch ein bisschen, kann ich dir aus Erfahrung sagen.
Ist toll zu wissen, dass meine Haare dann trotzdem Haare stehen.
Top.
Das ist also irgendwas, ich weiß nicht, was da vor sich geht bei meinen Haaren, aber die sind. Kennst du noch diese Alpecin-Werbung?
Alpecin?
Wo Dr. Klenk dann erklärt. Dr. Klenk.
Zahnpasta oder so.
Nee, das ist für gegen Haarausfall, glaube ich.
Ach so, ja, Koffein. Genau. Doping für die Haare, aber nur für die Haare.
Und dann Dr. Klenk, das ist etwas, das geht mir nicht aus dem Kopf, weil ich es so lächerlich finde. Da ist dann ein Doktor im Kittel,
ja.
Der halt in der Werbung heißt es, dass dadurch die Haare länger wachsen. Und dann steht er da und sagt, in der Tat, Alpecin verlängert das, die Haarwachstumsphase der Wurzeln. Ja. Und dann sieht man da eine Grafik, die irgendwie bei Paint gemacht wurde, ja. Wo er dann zum Unterstützen seiner Aussage, einfach wie wenn man ein Bild rechts weiter wegzieht,
ja.
Zieht er das so, dass dieser Grafik halt länger wird,
ja.
Was komplett dumm ist und unwissenschaftlich.
Mich hat's.
Und ich habe dann letztens auch nochmal, ich komme drauf, weil ich sagen wollte, das ist wahrscheinlich der einzige Mensch, der erklären kann, was mein Haar los ist. Aber ich habe da mal gegoogelt und Dr. Klenk gibt es wirklich.
Ehrlich?
Das ist ein angesehener, das ist der Mann. Es ist ein angesehener Chemiker. Der irgendwie anscheinend dann irgendwann Geldprobleme hatte. Ich weiß nicht, was in seinem Leben dazu geführt hat.
Deutsche Breaking Bad einfach.
Dass er dann bei Alpecin da steht und so eine komplett nichtssagende Aussage mit so einem selbstgebastelten Diagramm unterlegt.
Pass, also, Alpecin, ne? Ich habe keinerlei. Also, Haare ist ein Problem, bisher habe ich sehr volles Haar. Das ist ein Problem, das ich nicht habe, ist Haarausfall. Die Werbung ist so gut. Dass ich mir einmal Alpecin gekauft habe. Kein Witz. Die hatten irgendwie so eine Aktion mit so einer schwarzen Flasche und so vorbeugend, und weil sie ihre Haare ja behalten wollen. Und im schwachen Moment im DM habe ich zugegriffen. An so einem Aussteller war das, also an so einem Pub-Aufsteller, wo auch so, ich glaube auch Dr. Klenk war auch drauf und noch irgendein Sportler, den ich ganz cool fand. Und dann dachte ich, bevor mir jetzt meinen Haaren, bevor da irgendwas passiert, kaufe ich das jetzt.
Aber das ist fantastisch gemacht von denen, dass sie dir eine Angst geben. Ich habe
es nicht mal benutzt.
Weil, also, alle anderen Haarwachstumsmittel haben das Problem, die sprechen ja nur Leute an, die ein Problem haben mit Haarausfall.
Genau.
Und die Genies von Alpecin haben sich gesagt, nein.
Die Genies.
Dr. Klenk ist da reingestürmt und hat gesagt, Leute, wir müssen den Leuten, die auch keinen Haarausfall haben, Angst vor Haarausfall machen.
Ja, und ein zweites, also noch mal ganz kurz, wir kriegen keinen Cent von Alpecin. Ich habe Geld dafür ausgegeben, habe das nie benutzt. Dieses Marketing, die hatten noch einen Kniff. Und zwar stand auf der Packung drauf, da steht immer drauf, Doping für die Haare. Und hinten auf der Packung stand drauf, nicht geeignet für Leistungssportler vor Wettkämpfen.
Geil.
Nur dieser Satz. Und das macht in meinem Kopf ja so viel auf.
Weil das muss ja mega nach vorne pushen.
Weil wenn ich nämlich dann plötzlich eine Dopingkontrolle habe, dann wird Alpecin in meinem Urin oder wo auch immer nachgewiesen oder in meinen Haaren nachgewiesen, wie bei Christoph Daum. Und dann werde ich disqualifiziert. So krass wirkt das. Natürlich kaufe ich das. Logisch.
Ja, komisch jetzt hier der Werbeblock, aber gut.
Ich weiß nicht, ob es Werbung ist.
Weiß ich auch nicht.
Ich glaube es nicht mehr.
Geil finde ist, dass die Sparkasse, wenn wir schon dabei sind, einen neuen Slogan hat.
Echt?
Weil es um mehr als Geld geht. Und jahrzehntelang hatten ja den Slogan, wenn es um Geld geht, Sparkasse.
Super Slogan.
Und ich finde es so geil, dass der Typ, der diesen Slogan gemacht hat, guckt die neue Werbung und da steht dann, weil es um mehr als Geld geht, denkt sich, ja, okay, fick mich, alles klar. Mein Lebenswerk wird jetzt irgendwie gedisst als neuen Slogan.
Ja.
Was soll denn das jetzt? Der nächste Slogan ist dann, weil unser letzter Slogan scheiße war, oder wie?
Wenn es um mehr geht als Slogan, Sparkasse. Fick dich,
ganz im Ernst. Naja,
Ich habe immer noch ein Sparkasse-Konto. Ich habe keine Ahnung, wie viel da drauf ist. Ich schätze 7 Euro irgendwas. Und ich habe so einen Knacksclip-Ausweis, glaube ich, schon mal erzählt. Mhm. Liebe ich. Irgendwie an die Sparkasse habe ich immer irgendwie schöne Erinnerungen.
Okay.
Wirklich. Das war immer irgendwie, wenn ich da rein bin mit meinen Eltern als Kind, weil damals musste man ja noch, gab es ja kein Online-Banking und so. Meine Eltern mussten irgendeine Überweisung tätigen auf so einem, mit so einem Formular vor Ort oder irgendwas mit dem Bankmenschen besprechen. Dann weiß ich noch, wie dieser Filzteppichboden in der Sparkassenfiliale gerochen hat. Und da war es immer irgendwie wohlig warm. Und da gab es immer einen sehr bequemen Sessel, auf dem ich sitzen konnte. Und man konnte immer so Knacksclub-Hefte durchblättern. Da habe ich irgendwie schöne Erinnerungen dran.
Hast du eigentlich von dieser Frau mitbekommen, die vorgestern, auf jeden Fall diese Woche, nach 500 Tagen aus einer Höhle geholt wurde, die ist kein Bergsteigerunglück oder so, die hat bei einem Experiment mitgemacht, und wo die Menschen gucken wollten, was passiert, wenn man sehr lange in Isolation ist.
Ja.
Und die war jetzt, ich glaube, der letzte Rekord war 260 Tage und die haben den weit überboten.
Nee, habe ich nicht mehr gekriegt. Also 500 Tagen. Eine Frau hat wie lange in der Höhle?
500 Tage.
In der Höhle gewohnt.
Ja, also ohne Kontakt zur Außenwelt. Finde ich ein bisschen sehr exzessiv. Warum Höhle? So ja, ein Raum, genau, wo man die Tür zumacht, hätte auch gereicht. Und ja, warum 500 Tage? Also wie gesagt, die letzte, das sechste Experiment aus der Reihe, 260 oder 70 Tage ungefähr. Also sie haben das fast verdoppelt. Ja, ich glaube, es war auf 400 ausgelegt. Und die Frau meinte dann jedes Mal, wenn sie rausgeholt werden sollte, nee, lass mir noch zwei Tage, bitte, noch zwei Tage.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ist es auch so, also die haben versucht rauszufinden, was passiert, wenn Leute in Isolation leben. Aber wahrscheinlich ist der Punkt freiwillig wichtig, ne? Weil es gibt ja sowas wie Isolationshaft, gibt es doch ganz viel.
Ich glaube allgemein, was das mit dem menschlichen Körper macht und der menschlichen Psyche, wenn
nicht
man
gut,
keinen Kontakt zur Außenwelt hat. Die Frau sah sehr glücklich aus auf dem Bild.
Ja, aber die wusste auch, dass sie, wenn die raus will, rauskommt.
So nämlich. Und sie war ja doch Teil eines Sozialgefüges, weil sie ja Teil des Experimentes war.
Das heißt, sie wusste, dass jemand, also gab es da Kameras, die sie gemonitort haben?
Sie hatte einen Laptop, mit dem sie, also mit dem sie Nachrichten senden konnte, aber keinen Empfang, falls irgendwas ist.
Ah, das klingt aber eigentlich geil. Nur Nachrichten senden und nichts empfangen klingt. Also das ist eigentlich, wie
Instagram dann
sein sollte.
Wenn du dann deinem Freund oder deiner Freundin schreibst, wir müssen reden.
Ja.
Und dann weiß der, fuck.
In 500 Tagen.
Wirklich jetzt? Ernsthaft? Und alles, was ich schreibe, kommt nicht an. Ja, aber mein Punkt war ja, dass sie trotzdem auch, wenn sie an sich keinen Empfang hatte oder so, sie war ja trotzdem Teil eines sozialen Experiments.
Ja.
Also sie war ja im Geiste trotzdem Teil einer sozialen Bewegung.
Ja, aber du bist ja auch, wenn du in Einzelhaft sitzt, Teil einer sozialen Bewegung.
Nein, du wirst ausgestoßen. Dir
du
wird
bist
gesagt,
schon Teil der Gesellschaft, aber halt ganz nein, weit am Rand.
Genau, ja, aber genau das ist doch der Punkt, dass dir gesagt wird, so, wir nehmen dich jetzt aus der Gesellschaft raus. Und bei ihr ist es so, ich mach das für die Gesellschaft.
Ich finde, ja, bei ihr ist es so, ich mach das für die Gesellschaft, für mich selber. Mhm. Aber wenn du in Einzelhaft sitzt, ist es eigentlich die Androhung, das kann dir im schlimmsten Fall passieren. Wenn du dich nicht besserst, bleibst du für immer allein als in so einer Bubble für dich innerhalb der Gesellschaft. Dich kommt nichts ran.
Das ist was sich Dostojewski vielleicht denkt, wenn er inhaftiert wird. Okay, was ist die metaphorische Ebene dieser Strafe?
Sag mir mehr über Dostojewski.
Also ich kann tatsächlich sehr viel über ihn erzählen. Das ist ein russischer Schriftsteller, den ich sehr mag. Naja, weiß ich nicht, ob das der Gedanke ist, wo du sagst, diese metaphorische Strafe.
Was mich halt stört, ist bei der Sache, dass man sagt, wir wollen rausfinden, was mit Menschen in Isolation passiert, wenn man literally Leute einsperrt. In Einzelhaft und denen geht's ja scheiße. Ich glaube, das ist sogar in der aktuellen Folge John Oliver. Geht's um Isolationshaft in Amerika und was es mit den Leuten macht. Und das muss man sich mal angucken, weil dann sollte man das ganze Konzept eigentlich vielleicht mal überdenken.
Ja, natürlich. In Amerika ist ja auch das Konzept, also Strafe, hat ja drei Grundpfeiler, warum wir das machen. Einmal wirklich Strafe, dann aber auch Rehabilitation.
Mhm. Und da habe ich genug Geld, um mich rauszukaufen. Und bin ich weiß.
Ja, das ist aber auch weird, dass man gegen Kaution wieder rauskommt.
Ja, es ist so ein komischer Deal, den man macht, ne? Weil wenn man abhaut, ist die Kohle weg.
Ja, aber ist mir das Geld schon wert.
Ja.
Also, ja, das ist okay. Und das andere ist natürlich, die Gesellschaft vor einem schützen.
Ja,
aber dieser Aspekt der Strafe ist in Amerika so viel größer,
ja,
dass du dir auch mehrmals lebenslänglich kriegen kannst. In Deutschland kannst du ja gar nicht länger als 25 Jahre in Haft bleiben. In Amerika kannst du theoretisch als irgendwie 18-Jähriger für den Rest deines Lebens eingeknackt werden.
Theoretisch als 10-Jähriger für den Rest deines Lebens.
Comedy.
Naja. Ja, lass über Dinge reden,
zurück zu dieser Frau.
Ja.
Die hatte eine geile Zeit, hat sie gesagt. Die hat viel gestrickt, die hat viel Sport gemacht, hat viel gelesen, meinte sie.
Was hatte die noch alles dabei? Gibt es da so eine Liste? Weil, also das ist immer die erste Sache, die ich mir angucke, wenn ich so Survival-Shows gucke, ne? Jetzt die erste Staffel Seven vs. Wild fand ich ja ganz gut. Dann habe ich entdeckt, dass es die Show namens Alone gibt, wo die von Seven vs. Wild mutmaßlich sich sehr inspirieren haben lassen und die Show Alone wesentlich geiler ist. Auf jeden Fall gibt es da immer eine Liste, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Zeug dabei haben. Und das gucke ich mir immer an, kaufe dann die Hälfte davon für den Notfall, falls ich mal in der Survival-Situation sein sollte. Was hatte die Frau in der Höhle alles dabei?
Also wenn sie stricken konnte, dann hatte sie anscheinend Strickzeug dabei.
Hm?
Und
weird choice.
Eigenartig. Aber ich glaube, dadurch, dass sie ja Essen bekommen hat, und sich nicht ums Überleben kümmern musste.
Ach, das auch noch.
Ja, sie muss ja nicht in der Höhle jagen gehen oder so. Es ging einfach nur darum, dass sie alleine ist. Ich glaube, es ist relativ clever, bei diesen Survival-Sachen auch was mitzunehmen, was so, wenn man länger alleine ist, dieser Wilson-Effekt.
Ja.
Dass du so ein bisschen für die Psyche irgendwie einen Volleyball mit einem Gesicht drauf, ja, oder so, mit dem du reden kannst. Oder
denkt man, ne? Aber ich gucke gerade die aktuelle Staffel Alone Australia. Unfassbar geil, weil wenn du dir denkst, so Alone in Alaska oder Alone im Dschungel oder so, ist schon verrückt. Australien ist eine Freakshow an allem, also an Botanik, an Tieren und so, und das ist nochmal eine Stufe krasser. Und da hat ein Protagonist ein Bild dabei von seiner Familie. Und die ersten 3, 4, 5 Tage freut er sich jeden Abend über das Bild von der Familie und dann vermisst er seine Familie immer krasser, immer krasser, immer krasser und steigt dann wegen dieses Bildes aus.
Ja, aber das war ein Fehler. Ich würde ein Bild von etwas nehmen, vor dem ich Angst habe. Einfach dieser Ordner, den ich seit Monaten vor mir herschiebe, zu sortieren.
Ja, genau.
Wo ich dann drauf gucke und denke, okay, je länger ich hier draußen bin,
das ist nicht schlecht,
desto später muss ich das machen.
Ja, das ist nicht schlecht.
Ja, so ein Bild von einem ungeöffneten Brief vom Steueramt oder so.
Ja, genau.
Und ein Bild davon und ich komme nie wieder zurück nach Hause. Genial. Ja, das war falsch von dem gedacht.
Das ist echt clever.
Das musst du mitnehmen. Ja, und bei so Survival-Shows finde ich aber auch immer total verrückt, Bear Grylls und Co. Total beeindruckend, wie der da um diese Wasserfälle irgendwie besteigt und die Sachen jagt
gut
und springt.
Gut geschnitten auf jeden Fall.
Ja, wo ich dann aber denke, ja, aber da ist ein anderer Typ, der das auch alles
macht.
Ja,
mit Kamera.
Mit Kamera auf der Schulter.
Ja.
Der Typ ist der eigentliche Held.
Aber weiß man jetzt nicht, also wenn du jetzt alleine in der Höhle wärst für 500 Tage.
Ja.
Und wie hat die ihr Essen gekriegt? Hatte die einen Kühlschrank?
Nein, es gab das
wurde Lieferando, Alter, der arme Lieferando-Bote.
Es wurde ihr gebracht, aber so, dass sie keinen Kontakt zu dem Menschen hat, der es ihr gebracht hat.
Also wie ein Lieferando-Bote.
Also wie ein guter Lieferando-Bote, wenn man das so angibt.
Ja.
Und es wurde einfach abgelegt, wie vor die Haustür, und dann musste sie es holen.
Okay. Was wären 5 Dinge, die du auf jeden Fall mitnehmen würdest?
In dieses Höhlenexperiment oder nach Australien?
In das Höhlenexperiment.
Ja, also zum einen halt dieses Bild von irgendetwas, was ich vor mir herschiebe.
Ja.
Zum Beispiel meine Spüle, die ich reparieren muss.
Ja. Würdest du aber trotzdem eine Flasche Mr. Muscle mitnehmen, falls das Spülenproblem auch in der Höhle auftritt?
Nee, ich werde mich jetzt sehr fern von Mr. Muscle
halten. Hat die eine Spüle in der Höhle? Hat die geduscht dort?
Nee, sie hat nicht geduscht.
500 Tage nicht geduscht?
Ihr erster Punkt, was sie jetzt macht, also sind die ganzen Journalistinnen und Journalisten hingekommen. Die und sie war so, Leute, ich muss jetzt erst einmal duschen gehen. Und dann mich ausschlafen in einem richtigen Bett, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich verstehe dieses Experiment nicht.
Ich auch nicht.
Weil warum war bei Duschen die Grenze? Sie kriegt irgendwie ein 6-Gänge-Menü geliefert, aber Duschen ist dann zu viel?
Ja, das weiß ich. Also, dann, das ist echt komisch. Wahrscheinlich, die haben es einfach nicht richtig durchdacht. Die wollten das edgy in der Höhle machen.
Ja.
Aber dann haben die niemanden gefunden, der 500 Tage in der fucking Höhle bleiben will allein. Und dann wurde es dann so abgegradet.
Warum Höhle? Vielleicht war es aber auch so, dass das gar nicht Teil davon war. Und sie dachte das nur. Und die Forschenden so, hey, du hättest jederzeit duschen können. Das war nie Teil unserer Vereinbarung.
Das ist Model One. Wir haben ein Zimmer im Model One gebucht. Deine Entscheidung, dass du jetzt in die Höhle gegangen bist.
Wie der Comedy-Bit von Nui, wo er meint, wenn ich in die Hölle komme.
Ja.
Stell dir vor, du kommst in die Hölle und dann kommt so ein Dämon und sagt dir so, und jetzt Hose runter, 30.000 Peitschen heben. Und dann kriegst du die.
Ja.
Und dann kommt ein anderer Dämon und sagt, Dude, warum? Hä? Das ist nicht Teil deiner Strafe. Warum willst du dich auspeitschen? Du kriegst fette Strafen. Aber du kannst doch nicht jeden Dämon dich hier auspeitschen lassen, der will. Hab ein bisschen Rückgrat. Ja, stimmt. So eine Situation ist es vielleicht, dass sie denkt, so, ich darf jetzt nicht duschen. Und die Forschenden so, hä, nein, du kannst jederzeit duschen.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann 2, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, dass ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachricht anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt 1000 Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen.
Aber die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein, gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten, das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber
Musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge, und dann schlägt dir Clark Angebote vor. Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shoppinggutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode KFAKTEN54 eingeben. KFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. KFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Okay, ich bin jetzt in der Höhle. Was? Warum? Wir haben hier einen Raum verbrannt. Ich schiebe jetzt den Stein vor die Öffnung.
Cut, nach innen ist jetzt schon so ein Bärenfell um und so ein Speer mit einem angespitzten Stein vorne dran in der Hand.
Okay, ich habe zum ersten Mal mein eigenes Urin getrunken. Was machst du da?
Wir sind noch im Bus.
Und du bist die Forschende. Das Versuchsobjekt ist im Zimmer nebenan.
Ja. Ich weiß gar nicht, was ich mitnehmen würde, weil, also, es ist ein bisschen schwierig, weil man ja nicht weiß, wie die Gegebenheiten in der Höhle sind. Hat die dann da Strom? Wahrscheinlich nicht.
Nee, aber wenn sie einen Laptop hat, mit dem sie zur Not Nachrichten rausschicken kann, dann ja.
Ja, das, ja. Also, vielleicht hat sie doch Strom. Es ist schwierig zu sagen.
Das wäre mega mies, wenn du am Tag 499 diesen einen Stein leicht zur Seite schiebst und siehst, ah, fuck, ich hätte den ganzen Tag einen Laptop gehabt. Ich durfte mal einen Nachbar von uns die Katze füttern. Und habe ich gemacht, ich glaube, das war auch echt lange, irgendwie so 2 Wochen lang. Und habe dann am wirklich vorletzten Tag, da lag so ein Papier auf dem Tisch. Aber es war halt auf dem Rücken. Also es sah aus wie einfach ein Zettel, aber als wenn jemand da einen Zettel vergessen hat. Also es war nicht mit der Seite nach oben, wo man es lesen kann. Und die Katze hat den dann irgendwann umgedreht wieder. Und da habe ich gesehen, da steht für Tarkan drauf. Und dann steht, hey, danke, dass du auf die Katze aufpasst. Und auch danke fürs Gießen.
Fuck. hast du neue Pflanzen gekauft?
Und dann habe ich erstmal alle Pflanzen mit sehr viel Wasser nachgegossen.
Das hilft immer, sehr gut.
Es war auch ein sehr heißer Sommer. Es war zum Glück irgendwie, hat es noch geklappt. Ich glaube, Übergießen ist auch ein größeres Problem bei Pflanzen als Untergießen. Aber vor so einem Moment hätte ich Angst in der Höhle, dass man so am letzten Tag eine Notiz findet. Übrigens, falls du duschen willst, hinten rechts der Stein führt zur Dusche. Und ich so, nein! Fuck, hätte ich das mal vor 499 Tagen gelesen.
Aber dann würde ich auch nicht mehr duschen.
Ja.
Dann wäre es auch egal.
Würdest du ein Tier mitnehmen? Welches Tier hättest du?
Ja, müssen wir wieder mehr über die Höhle wissen. Also, früher war ich ein reiner Katzentyp, weil ich nicht so für Hunde. Und das hat sich inzwischen, hält sich die Waage. Also, ich liebe Hunde auch inzwischen. Und wahrscheinlich in so einer Höhle würde ich, glaube ich, einen Hund mitnehmen. Und zwar auch einen, der dich im Notfall gegen so einen Bergpuma verteidigen kann. In der Höhle.
Ich hoffe mal, irgendjemand hat voll gecheckt, ob diese Höhle bewohnt ist oder nicht. Oder ist das so Christopher Columbus-Style? Wir haben eine Höhle entdeckt. Hey, wir wohnten seit 2000 von Jahren.
Oder so ein Bär klagt dich raus wegen Eigenbedarf oder
was
so.
Stell dir vor, du lebst irgendwo und dann kommt ein Dude und sagt, ich habe das hier entdeckt. Und so, Bro, wir leben hier.
Ja.
Das ist Indien. Nein.
Hier sind Glasperlen. Dude.
Das ist Amerika, du hast es nicht entdeckt. Wie, das Amerika?
Ja.
Egal, wir nennen euch trotzdem für immer Indianer. Ja, fuck it.
Genau.
Ich glaube, es ist ein Fehler, ein Tier mitzunehmen, das zu viel Persönlichkeit haben kann. Weil dann läufst du Gefahr, dass du und dieses Tier, dass ihr euch nicht versteht. Und dann seid ihr 500 Tage gefangen.
Ach so, ich lerne das Tier da auch kennen.
Aber ich jetzt von ausgegangen.
Also, weil wenn ich jetzt wüsste, ich bin in einem halben Jahr dann für 500 Tage in der Höhle, würde ich halt jetzt schon mich anfreunden mit einem Hund. Also ich würde mir einen Hund besorgen, würde ihn zu meinem besten Freund machen und würde den dann mit in die Höhle nehmen.
Die Velvet-Millionär-Taktik, wenn man weiß, man ist in 4 Wochen irgendwie da.
Dann lese ich aber alles.
Plötzlich sich befreunden mit Leuten, also der Altphilologe und ich, wir verstehen uns irgendwie super.
Kann man eigentlich Günther Jauch als Telefonjoker nehmen? Das habe ich letztens überlegt.
Ja, wenn du seine Nummer hast?
Ja, dann kannst du, vielleicht habe ich die von jemandem gekriegt. Dann könnte man doch theoretisch ihn anrufen, weil er sitzt ja vor dem Bildschirm und da steht ja literally die Antwort.
Ja, was für ein Arschloch, er wäre dann nicht die richtige Sache zu sagen. Ja, ich würde mich dann einfach zufällig mit Leuten, die irgendwie ein großes Spezialgebiet haben, in dem ich mich nicht auskenne, anfreunden. Am letzten Tag dann fragen, hey, kann ich dich als Telefonjoker?
Ja.
Und dann so, ich wusste es. Warum passiert mir das andauernd?
Ja.
Ich wusste, niemand will einfach so mit den Altphilologen befreundet sein.
Ja, ich würde, glaube ich, einen Hund. Ich würde, glaube ich, einen Hund mitnehmen. Nee,
ich würde ein Tier mit wenig Persönlichkeit mitnehmen. Irgendwie einen Fisch oder so. Wo ich dann weiß, ich kann da alles drauf projizieren.
Aber du musst dich entscheiden. Nimmst du die Mr. Muscle-Flasche mit oder den Fisch?
Beides
geht nicht.
Wie dieses Rätsel. Du bist an einem Fluss und hast ein Schiff. Und in diesem Schiff musst du Mr. Muscle, einen Fisch und eine Spüle übersetzen.
Ja.
Naja.
Ich hab die letzten Tage einen Nachmittag und einen Abend lang auf unseren Nachbarshund aufgepasst.
Oh, wie schön.
Das waren jetzt nicht 500 Tage, aber ich sag mal so, am Anfang kam es ihm so vor. Unsere Nachbarn haben einen wahnsinnig süßen Hund, von dem habe ich schon mal erzählt. Knut. Und ich habe auch erzählt, dass ich mit dem wahnsinnig gerne befreundet wäre und auf den gerne mal aufpassen würde.
Ja, wo du auch das Problem hattest, du würdest gerne nur den Hund treffen und nicht die Nachbarn.
Das stimmt nicht. Das war's nicht. Die sind sehr nett.
Und ja, aber trotzdem, es ist Knut.
Das ist oft so, dass ich, wenn ich Hunde auf der Straße sehe, ich wink ja auch Hunden immer und so, dass ich mir ganz oft denke, ich wäre gerne mit dem Hund befreundet, aber nicht mit dem Herrchen oder mit dem Frauchen. Das ist bei unseren Nachbarn anders. Und jetzt durfte ich auf den Hund aufpassen.
Hey, was machst du Samstagabend? Ach nee, Samstagabend haben wir, ich habe nicht mit dir geredet. Ich habe den Hund gefragt. Was machst du Samstagabend?
Achso, Handynummer mit dem Hund austauschen und so. Auf jeden Fall durfte ich jetzt auf Knut aufpassen, zusammen mit Belly. Und es war ein Rollercoaster. Knut kennt uns nicht sonderlich gut, obwohl er jetzt da schon, ich glaube, ein Dreivierteljahr wohnt er bestimmt schon gegenüber von uns. Und der ist sehr schüchtern. Und wenn er mich dann erkennt, freut er sich immer, aber er braucht immer ein bisschen, bis er mich erkennt. Und jetzt haben wir es die letzten Tage und Wochen schon immer so gemacht, dass wir die Wohnungstür von den Nachbarn offen gelassen haben und unsere, die gegenüber ist, auch. Dass er quasi das als eine große Wohnung wahrnimmt. Und ist dann immer in unserer Wohnung schon so ein bisschen rumgefetzt, aber hat sich schon immer vergewissert, wo seine Frauchen sind, also ob die in der Nähe sind. Und gestern haben die den, weil die abends ausgegangen sind, bei uns abgeliefert. Und dann habe ich mit dem halt gespielt und eine von den Frauchen war noch so daneben und die hat sich dann immer so ein bisschen weiter entfernt. Und er hat mit mir gespielt und mit so einem Ball und den rum. Und dann hat man langsam gemerkt, wie er nach und nach checkt, dass er jetzt alleine ist. Und vorher hat das Frauchen zu ihm gesagt, Knut, du bleibst jetzt hier mal ein bisschen alleine, ne? Und dann hat er den Kopf so schief gelegt und hat das war so geil, weil es war wirklich so ein What? Und dann war sie erst noch kurz da und ist dann gegangen und dann ist es bei ihm so durchgesickert, dass er jetzt hier in dieser Wohnung mit uns alleine ist. Und hat dann sich vor unsere Wohnungstür, innen natürlich, gelegt und hat dann angefangen so ein bisschen zu winseln. Und dann war so, ja Knut, das dauert, in 4 Stunden sind die wieder da, die Zeit verbringen wir jetzt zusammen. Und dann hat er sich so gegen die Tür gestellt, so Männchen gemacht und hat mich so angeguckt, so,
oh nein.
Du, ich wohne da drüben. Ich wohne nicht hier, ich wohne da drüben. Wir sind Freunde, aber ich würde gerne wieder zurück.
Er versteht ja auch das Konzept nicht, dass, also, aus seiner Sicht weiß er nicht, ob jemals wieder seine Frau
genau,
wiederkommt.
Genau, das haben wir uns auch gedacht. Und dann habe ich Freunde von mir gefragt, die halt sich mit Hunden gut auskennen, was man macht bei einem, der ist sehr schüchtern und wahnsinnig süß, bei einem schüchternen Hund. Und alle haben geschrieben, gib ihm einfach Zeit, bestich ihn ein bisschen mit Leckerlis, das haben
mach
seine Frauchen.
Eine Folge Drinis an. Irgendwie.
Auch genau, mach eine Folge Drinis an.
Lass ihm ein bisschen Platz.
Ja, genau. So ist er, aber das ist auch ein Hund, der wird auch safe Drinis hören. Also, das ist ein richtig introvertierter, schüchterner Hund, der wahnsinnig gern drin bleibt, aber halt nicht bei uns in der Wohnung.
Ja.
Und dann haben halt alle geschrieben, gib ihm Zeit und so. Und ungefähr so nach 20 Minuten hatte ich dann die Idee, weil er hat echt geweint, so, auf YouTube Musik anzumachen, Relax Music for Dogs. Das ist ein 9-Stunden-Loop mit so richtig entspannenden Flächengeräuschen und ab und zu mal so ein Triangelton und so.
Aber wer hat wie festgestellt, dass Hunde das mögen?
Ich habe das dann festgestellt.
Der Hund hat das wirklich gemacht?
Ich habe das dann angemacht und er hat sich, nicht instant, aber innerhalb von so 3-4 Minuten ist er runtergefahren. Ich auch. Also ich habe, alle Freunde von mir haben auch gesagt so, du musst auch selber ruhig bleiben und er kommt dann schon und so, das überträgt sich auf den Hund, was auch stimmt. Und er ist dann echt ruhig geworden und dann hat er so angefangen, die Wohnung so zu erkunden. Und dann hatte Belly die Idee, weil wir leben ja in einer Maisonette-Wohnung, also 4. und 5. Stock. Wir nehmen ihn mit hoch, weil dann sieht er nämlich die Tür nicht mehr, durch die er raus kann und in seine alte Wohnung. Und dann haben wir ihn mit hochgenommen ins Wohnzimmer und ab da war es ein anderer Hund. Der war dann oben und war so, wow, okay, hier kann man auch Sachen entdecken. Und hier ist eine Pflanze und oben, man kann auf den Balkon. Und dann haben wir angefangen mit ihm wieder zu spielen und dann wollte er so richtig kuscheln. Geil. Und so. Und es war der Himmel.
Aber der erste Schritt war tatsächlich diese Musik.
Ja, ich glaube, der erste Schritt war die Musik.
Es muss für diesen Musiker herzzerreißend gewesen sein, als er dann irgendwann sein erstes Konzert gemacht hat. Er hat jahrelang irgendwie gehasselt. Ja. Und dann gingen plötzlich die Klicks bei Spotify und Co. nach oben. Und denkt sich, ja, ich habe endlich meine Crowd gefunden.
Richtig viele Klicks.
Endlich meine Leute gefunden, die mich hören. Hat dann das erste Konzert irgendwie ausverkauft. Und dann geht er auf die Bühne und guckt rein und schreit, seid ihr ready? Und sieht 200 Hunde im Publikum.
Und so, alle ruhig. Was? Alle komplett ruhig. Alles ruhig.
Was? Das ist meine Crowd? Ich bin Hundemusiker? Oh nein. Das Gespräch, das dann das Label irgendwie, hey, Funky MC, wir lieben deine Tunes. Folgendes, Hunde lieben dich.
Ja.
Wir würden dann auch
dich auf Tour schicken mit Snoop Dogg.
Ja, gut, das muss herzerreißend gewesen sein für diese Musiker.
Habe ich gestern auch schon ein bisschen drüber gelacht. Und zwar, das ist ein 9-Stunden-Loop, ne?
Ja.
Und bei YouTube verdienst du ja Geld durch Werbung. Du schaltest am Anfang meistens Werbung. Und ich glaube, der nächste Break, wo du lukrativ Werbung schalten kannst, ist, glaube ich, nach 12 Minuten. Deswegen sind ganz viele Videos sind kurz über 12 Minuten. Und in diesem ganzen 9-Stunden-Loop ist kein einziges Mal Werbung. Weil sonst würden die Leute es ja nicht anhören, weil das die Hunde wieder rausreißen würde.
Hunde verstehen ja auch keine Werbung.
Hunde
können jetzt nicht den Gutscheincode Fakten irgendwo eingeben. Das wäre der nächste Schritt.
Für Alpizin.
Hunde zu konditionieren, dass sie beim Futter irgendwie nur noch. Das ist gar nicht so schlecht.
Dieser Mensch, der das komponiert hat und der wirklich, ich glaube, der macht Millionen Hunde inklusive Besitzerinnen und Besitzer glücklich.
Aber ist er glücklich? Das ist die
Frage. Nicht, weil der verdient ja nichts damit.
Naja, und war das seine Vision als Musiker, als er angefangen hat, Musik zu machen?
Mich hat das so ruhig gemacht. Bei uns, das lief halt dann wirklich 4 Stunden.
Aber wenn Katzen das hören, rasten die dann aus? Das ist dann das Gegenteil.
Ja. Ich glaube, es hieß sogar For Cats and Dogs.
For Cats and Dogs.
Muss ich mal gucken, nochmal. Und was auch geil war, das ist ja, also das ist ein Video, das ist so eine Dia-Show mit irgendwelchen Stock-Footage-Bildern. Und das sind vogelwilde Bilder. Da ist alles dabei, von so einem riesen Bernardiner leckt so ein Baby ab. Oder so, Rauhaardackel gucken mit großen Augen in die Kamera und so. Alles, was du bei der Bildersuche süßer Hund als erstes findest, ist auf jeden Fall in diesem Video drin.
Aber wo hört es da auf?
Ich kann es nur empfehlen.
Musik für Hunde. Was gibt's noch? Der Hund ist Stand-Up-Comedian. Leute, letztens habe ich gefragt, wer ist eigentlich ein guter Hund? Hä? Wer ist ein guter Hund? Ich bin ein guter Hund.
Alle Stand-Up-Comedians sind Hunde vielleicht. Aber, ja.
Was könnte es noch geben?
Ja, Hunde, Filme.
Filme natürlich für Tiere.
Ja, in China essen sie Hunde, darf man denen nicht zeigen.
Ist das auf jeden Fall der Titel für einen
Hund? Ja, es gibt, kennst du nicht? China essen sie Hunde? Das ist schon ein bisschen älter, super Film.
Ich hoffe, es ist älter. Ich hoffe sehr, es ist ein bisschen älter.
Ein dänischer Film ist das. Dann, ein Hund namens Beethoven?
Ja, Wahnsinn. Auf jeden Lassie Fall. Natürlich. Und, okay, alles klar.
Alles durch.
Na gut.
Ja, weiß ich gar nicht, wie Hunde da reagieren. Wir haben mal in Berlin auf die Katze von einem Freund aufgepasst. Und das war gerade die Zeit, als Game of Thrones, ich glaube, war 3. Staffel Game of Thrones. Und da gibt es eine Szene in so einem Inzuchtdorf. Weiß nicht, ob dich erinnern kannst.
In einem Inzuchtdorf?
Da hat so der Häuptling von diesem Dorf, der behält immer die Töchter und kriegt dann neue Kinder mit. Das ist ein bisschen wie im Saarland.
Ach, das, ja.
Und da gibt es eine Szene, wo so ein Baby ganz laut schreit.
Ja.
Und die Katze, auf die wir aufgepasst haben, die hat sich für nichts interessiert. Ne? Also wenn da Musik lief, scheißegal. Wenn Belly und ich uns über irgendwas unterhalten haben, scheißegal. Film geguckt, scheißegal. Aber als dieses Baby geschrien hat, ist die Katze ausgeflippt. Die ist auf den Fernseher zugerannt, ist am Fernseher hoch, hat den Fernseher angemiaut, um den Fernseher rumgelaufen und hat dieses Baby gesucht. Das war,
oh, wie süß.
Das war mega süß, aber auch ein bisschen creepy.
Ja, vor allem, weil es ein bisschen zu intensiv.
Ja.
Das ist eher so wie, oh, schutzlos.
Ja, entweder das, also entweder ich will es essen oder bewachen.
Ja, eins von beiden.
Gibt nichts dazwischen.
Ja, selten denken sich Tiere, ich will mit denen eine Runde Schach spielen. Interaktionen von Tieren und Menschen sind meistens eher das, essen ja. oder bewachen.
Ja, ja und dann war Knut auf jeden Fall, der hat dann so verschiedene Phasen bei uns. Wahnsinnig schön war, irgendwann wollte er gekuschelt werden. Und zwar hat er sich dann immer näher zu mir hergelegt. So, und hat, also so, er wollte nicht so offensichtlich machen, dass er kuscheln, will, kuscheln will. Und ist immer so 30 Zentimeter näher gerückt, bis er irgendwann so mein Bein berührt hat. Und dann war es irgendwann so,
wie so ein Teenager,
ach, so ein Zufall. Ja,
genau, am ersten Teenager. Date.
Genau. Gerade, dass er nicht gemacht hat und seinen Arm so mich gelegt hat. Und irgendwann lag er dann so auf meinem Schoß und hat mich so hups-mäßig angeguckt und hat dann so gekuschelt. Und er wollte umarmt werden. Das war auch voll geil. Wir waren, wir sind mit ihm dann irgendwann auf die Terrasse raus. Und dann hat er so ein Männchen gemacht und ich wusste nicht genau, was er will. Und dann habe ich erst so seine Pfoten genommen. Und dann ist er aber immer näher und wollte so gedrückt werden. Das war so süß. Ich bin geschmolzen.
Oh, da formiert sich gerade in meinem Kopf ein Gag für einen, ja, könnte eine Karikatur sein in der SZ oder so. Es gibt ja diese komischen, weirden oder im Feuilleton.
Ja, irgendwas, was Miguel Rubitz gezeichnet würde.
Nö, nicht so lustig.
Okay.
Folgender Ablauf. Panel 1. Ein Typ sagt zum Hund, mach Rolle.
Mhm.
Hund macht die Rolle. Mhm. Panel 2. Typ sagt, gib Pfote. Hündchen gibt Pfote.
Okay.
Panel 3. Typ sagt, macht Männchen.
Mhm.
Hund steht auf, packt eine Frau an den Hintern und macht irgendwie ein komisches Kompliment und halt so, nach dem Motto,
ah,
mach Männchen.
Ah.
Und die Kritik ist dann, wie Hunde, wie die Tiere Männchen sehen. Also schmeißt dann irgendwie Müll, recycelt er nicht, macht Mr. Muscle in Abfluss rein und irgendwie sowas.
Erklärt einer Frau ihren Job.
Genau.
Ja, okay. Genau. Gut.
Kann ich,
stark.
Mich hiermit, kann gern irgendjemand da, wer auch immer diese weirden, völlig eigenartigen Karikaturen zeichnet, kann das gern haben.
Doch. Glaube ich, trifft unsere Zielgruppe auch. Also die mögen so für Torhumor, glaube ich.
Das vor allem, der beschrieben wird.
Also. Ja, beschrieben wird, genau.
Nee, finde ich nicht schlecht.
Und einen Moment gab es noch, als Knut maximal entspannt war und wir auf der Terrasse so ein bisschen rumgehüpft sind und gespielt haben, erstarrt er plötzlich wie zur Salzsäule. Und du merkst, wie er sich verkrampft und plötzlich bellt er. So, und zwar so ganz tief, nicht so süß oder so, sondern aggressiv kurz. Was völlig irritierend ist, weil das ist der süßeste Hund der Welt. Und dann habe ich unten gehört, dass unten auf der Straße war auch ein anderer Hund. Und das war mega krass, weil der offensichtlich diesen Hund kurz gerochen hat. Er hat gedacht, wie Highlander, kurz gespürt. Und dann war er für so 10 Minuten völlig verändert und völlig auf Anschlag. Bis wohl dieser andere Hund oder der Geruch weg war und dann war er wieder ganz normal.
Aber ich verstehe nicht, warum Hunde. Also, ich meine, wenn ich einen anderen Menschen treffe, habe ich auch manchmal das Gefühl, weiß nicht, ob wir jetzt viben würden, aber dann geht man aneinander vorbei. Hunde, warum werden die aggressiv, wenn die andere Hunde sehen?
Ja.
Was ist das Verbrechen eines anderen Hundes?
Ja, aber warst du schon mal in einem Club hier in Köln nach 24 Uhr?
Ich verstehe, aber da geht es dann halt darum, irgendwie betrunken oder weiß nicht was. Hunde sehen ja einfach andere Hunde und denken sich, was, das ist auch ein Hund? Fick dich, Mann!
Ja, nicht unbedingt.
Ich bin der Hund hier!
Entweder, ja, das oder sie sind hard in love.
Ach so. Was, also, sie liebt, das neckt sich mäßig.
Na, nee, ich glaube, wenn die sich hassen, hassen die sich schon. Mhm. Aber wenn, es gibt ja auch, dass sich Hunde sofort verstehen, wird sich so ein bisschen am Hintern geschnüffelt.
Ja, und Hunde dann gehen direkt
all
vierte
in.
Base.
Ja.
Da ist nicht irgendwie erstmal ein bisschen chatten und dann mal einen Film zu angucken, der ist direkt am Hintern schnüffeln oder anbellen.
Ja, genau. Ja. Dazwischen, glaube ich, gibt es zu wenig.
Das finde ich immer so gruselig, wenn Tiere, das haben ja Katzen auch manchmal, wenn die was wahrnehmen, was man selber nicht wahrnimmt und dann eine Katze irgendwie in die Luft schlägt oder ein Hund in der Ecke bellt und der niemand isst. Kinder auch manchmal.
Ja.
Wenn dann so Kinder irgendwie was sagen, wo du denkst, was? Joe ist nicht glücklich darüber, was du getan hast. Wer ist Joe? Naja, egal, ich gehe weiter spielen. Was? What? Es gibt so Momente bei Kindern und Tieren, wo man das Gefühl hat, ah, okay, es gibt Geister. Alles klar. Und die können die wahrnehmen und ich nicht. Okay, muss ich jetzt mitleben.
Ja, und die checken halt auch krass Schwingungen und so. Also bei Knut, solange ich nervös war, war der auch nervös. Und als ich dann entspannt war, weil mich die Hundemusik runtergebracht hat, war der wahrscheinlich, das ist es wahrscheinlich, die Musik beruhigt nicht den Hund, sondern das Herrchen.
Vielleicht auch so ein Placebo-Effekt, weil du denkst, jetzt kann ich was tun, damit der Hund sich beruhigt. Ja, und dann bist du auch ruhiger. Ja, also Therapiehunde und so spüren ja auch Panikattacken und sonst was. Was ziemlich gemein sein muss. Stell dir vor, du hast eine Panikattacke in der Öffentlichkeit, aber denkst dir, puh, ich komm klar, niemand merkt es, super.
Der Hund.
Und der Hund so, sie hat eine Panikattacke! Leute, sie hat eine Panikattacke! Ich so, Mann, Alter, bleib cool. Bleib cool. Ich will nicht, dass das jemand mitkommt. Naja, okay, genug über Hunde geredet. Ich habe einen Superhelden, eine Idee für einen Superhelden.
Ja, ist zeichnet er für Tor, für Tor-Grafik. Er
schreibt Karikaturen für die SZ, die niemand so richtig versteht.
Ja.
Weißt du, wo dann, ja, aber egal, habe ich eben schon visualisiert, was da so abgebildet ist. Nee, das zeigt, glaube ich, meine aktuelle Stimmung ganz gut. Und zwar ist es ein Held, der dessen Kräfte stärker werden, je trauriger er ist.
Oh.
Und dann muss er vor einem Einsatz zum Beispiel sich traurig machen.
Mhm.
Macht damit, was ihr wollt.
Das war's schon?
Das war's schon.
Das ist ja ein bisschen wie bei, also das heißt ja immer Misery Loves Comedy.
Die eben hatte ich noch gar nicht im Kopf.
Weil, also ich habe eine Doku geguckt von der Vice, die heißt, ich glaube, Behind the Microphone oder so. Und die, da geht es darum, geht es um tragische Geschichten von Comedians. Ist mega spannend. Und da ist die Quintessenz dann, dass die lustigsten Leute, denen geht's nicht so gut.
Ah, das war, ich habe das Gefühl, das ist ein Mythos, der so langsam ausstirbt. Weil ich habe das Gefühl, das rechtfertigt dann immer so ein Selbst, nicht Mitleid, aber es rechtfertigt nicht, an sich arbeiten zu müssen. Nach dem Motto, ja, ich bin ein kaputter Mann, aber es gehört zur Kunst dazu, ein kaputter Mensch zu sein. Weiß ich nicht, dahin wollte ich gar nicht.
Aber Sad Man bei dir?
Sad Man, nein.
Aber so ein Mäul dann sein, oder?
Ja, vor allem muss dann vor allem muss dann die Gesellschaft dafür sorgen, dass er unglücklich ist, damit er ihm helfen kann.
Ja. Also wie sieht. Versucht er sonst die ganze Zeit glücklich zu sein? Das ist wie beim Hulk, dass wenn er wütend wird, kann er seine Kräfte nicht mehr kontrollieren und explodiert. Und
ich glaube, der will einfach nur sein Leben leben. Der will einfach nur sein Leben leben. Ja. Und dann passiert was und denkt sich, scheiße, nein, Godzilla ist frei. Oh nein, jetzt geht's los. Und die Freundin so, sorry, Mann, ich muss es für die Gesellschaft tun. Küsst so jemand anderen. und dann die Eltern rufen an und er so, nein, was jetzt? Sorry, Mann, wir brauchen dich. Deswegen, wir haben dich enterbt.
Das finde ich nicht schlecht. Und dann wird er immer stärker, je trauriger er wird.
Ja, und dann, und auch wenn er dann merkt, dass er den Kampf gewinnt und glücklich wird, wird er schwächer und also, nein, oh, macht ihn traurig. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Doch. Sehe ich eine Karikatur auf jeden Fall irgendwie.
Mindestens, so zwei Panel.
Ja.
Naja.
Apropos Männer und Empfindungen und
Mister Überleitung.
Ja. Ich war auf einer Party am Wochenende. Ich habe mich selber eingeladen, was ein bisschen unwürdig, was an sich schon ein bisschen unwürdig ist.
Wie hast du es angestellt?
Ja, also, ein Freund von mir, Kevin Albrecht, liebe Grüße, den du ja auch gut kennst, der war in der Stadt, aber nur für einen Abend und ich wollte den gern sehen, wollte was gern mit dem machen. Und er meinte, ja, er wird auch mega gern mich sehen, aber ein bisschen blöd, weil er ist auf einer Party eingeladen vom Deutschen Handballbund.
Okay.
Irgend so eine Party für Sportler und Presse und geladene Gäste, weil nämlich das Handball-Pokalfinale in Köln am Wochenende war. Und ich bin da nicht, ich war nicht eingeladen. Und er hatte auch keinen Plus 1 mehr. Ich wollte da aber gern hin, weil ich ihn halt sehen wollte und was mit ihm machen wollte. Und dann habe ich ganz unwürdig rausgefunden, wie der Marketingchef heißt und hab dem geschrieben, hallo, ich heiße Christian, ich weiß nichts über Handball, ich würde aber gerne auf diese Party.
Ach, das ist aber wiederum sympathisch.
Und dann durfte ich da hin und ich kannte niemand. Also Kevin war die ganze Zeit so, ach krass, da ist der Nationalspieler, ach krass, da ist der Trainer, ach krass, da ist die Legende. Und ich kannte niemand, bis auf eine Person, und zwar Heiner Brandt. Kennst du den Handballtrainer mit dem krassen Schnauzbart?
Ja, wollte ich gerade sagen.
Der ehemalige Bundestrainer.
Den kenne ich.
Der war da. Und den kannte sogar ich. Und da war sogar ich kurz starstruck.
Ja, und ich habe nichts mit Handball am Hut.
Ja, ich auch nicht.
Aber das ist auch sehr clever von ihm mit diesem Markenzeichen.
Ja.
Also ich glaube, er und Horst Lichter treffen sich auch einmal im Monat und fechten aus, weil irgendwie der.
Ich glaube, die Bärte fechten.
Die Bärte fechten aus. Ja. Und es ist immer unentschieden. Aber sobald einer von beiden verliert, muss einer von beiden den Schnurrbart abmachen.
Und das war aber eine gute Party. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und kennst, das war so eine Party. Kennst du das, wenn du so einen Raum oder mehrere Räume betrittst und es ist schon so ein Buffetgeruch in der Luft? Mhm. Mit von diesen Alu-Behältern, unter denen es immer so vordampft. Mhm. Und so eine Party war das. Also es gab, gab umsonst Essen und Getränke. Und es, die Musik war super.
Gab es geile Hundeentspannungsmusik? Hast du vom DJ gefordert?
Ja, genau.
Spiel mal MC Doggo.
Und dann, also die Stimmung war echt gut. Ich kannte halt, wie gesagt, niemanden. Und ich war der Kleinste auf dieser Party. Weil Handballer sehr, sehr groß sind. Und wohl auch die Reporter und Reporterinnen für Handball. Also ich war wirklich, und ich bin 1,85. Also ich bin jetzt nicht klein. Aber da war ich mit Abstand der Kleinste. Und dann sage ich zu Kevin,
Der auch sehr groß ist.
Beim Händewaschen sage ich so, ey krass, ich bin der Kleinste hier. Und dann kommt so ein anderer Typ rein, der genauso groß war wie ich. Der hat einen Anzug an und war, ich glaube, einer von den Sponsoren oder so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, ich bin der Kleinste bis auf ihn. Und dann guckt er mich an und sagt so, zeig mal ein bisschen Respekt.
Oh, aber.
Und dann habe ich gesagt, so, sorry, Entschuldigung, das war ein Gag. Weil wir sind gleich groß und wir sind nicht, also. Und es ist auch nicht schlimm, klein zu sein. Ich bin immer, habe mich immer weiter rein manövriert.
Vor allem ist es nicht schlimm, klein zu sein.
Ja, 1,85. Und der war halt auch 1,85.
Hey, es kommt doch nicht auf die Größe, sondern auf die Technik,
Mann. Das hat Kevin dann gesagt.
Nein.
Und dann war der so wütend, dass der noch einen anderen Typen geholt hat und gesagt hat, die zwei sind voll, weswegen sind die eigentlich hier?
Ich dachte, guck mal, die sind noch kleiner als ich. Und dann, ja, so zeig du mal ein bisschen Respekt. Und dann diese Kette, die haben so endlos weitergeht.
Und das war so schlimm, wo ich mir dachte, so, was ist denn das für ein komisches. Du musst doch jetzt hier nicht den Alpha-Mann markieren. Das war ein fucking Gag, Alter.
Aber es ist eine geile Art, aus dem Klo-Stall zu kommen. Duff, zeig mal ein bisschen Respekt.
Ja, stimmt.
Ich glaube, so werde ich jetzt immer aus dem Klo rauskommen.
Ja, und dann, ja, keine Ahnung. Aber sonst war es eine Mega-Party. Was ich auch geil fand, da hat ein DJ aufgelegt, echt gut. Und dann stand ich so an einer Bar und an mir vorbei. Aus so einem, ich glaube, es war ein Backstage-Bereich, sind Leute an mir vorbeigelaufen, die Instrumente getragen haben. Und es war irgendwie, okay, jetzt spielt da eine Band, was auf so Partys meistens nicht so geil ist. Weil es war auch so ein Gewölbe und das hat, also ich habe gedacht, das halt bestimmt jetzt gleich. Und die Instrumente, die getragen haben, waren eine Geige, eine Tuba,
okay.
Dann zwei Trompeter, ein Kontrabass und drei Sänger und E-Gitarre und Bass und so waren auch noch dabei. Und ich dachte mir, was passiert, ist jetzt?
Super random
zusammengewürfelt. Mega random. Und dann haben die, ich weiß leider nicht mehr, wie die Band hieß, die haben dann nur so Hits von Anfang der 2000er gespielt. Mit Bläsern, mit Bass, mit DJ, mit allem. Also sowas wie Mr. Oizio und so. Also diese mega geil. Und ich glaube, ich war gar nicht Mr. Oizio, aber ihr wisst, was ich meine. Und die Leute sind ausgeflippt. Und der Sound war unfassbar gut und so. Also, es war eine fantastische Party. Ich hatte den Abend meines Lebens.
Ich muss sagen, das Buffet ist mir immer den Abend ein bisschen verderben. Weil ich habe keine Impulskontrolle. Mm. Vor allem, wenn es ums Essen geht, schaffe ich es nicht, zu sagen, so, ich bin jetzt satt. Solange da noch ein offenes Buffet ist, solange ich noch ein Häppchen nehmen könnte,
drückst du es dir rein, ne?
Drück ich es mir rein, dann geht es mir immer schlecht und ist auch super peinlich. Und ich mache immer denselben Tanz, dass ich immer sage, ja, komm, einen noch. Und dann schmeiße ich mir den ins Maul, zerkau das und dann laufe ich noch zwei da mal ums Buffet rum und denke, ja komm, einen noch. Und dann fangen Leute an, das zu bemerken. Ja. Und dann muss ich das so runterspielen und dann auch so Kommentare machen, boah, das ist aber super lecker hier, der. Ne? Und es irgendwie ist es
auch
einfach.
Auch wenn man das siebte Mal geht, sagt man, ja komm, zweites Mal kann ich ja noch.
Boah, ich weiß nicht, was los ist. Die sind so mega lecker. Und es ist immer, also es ist wirklich, ich kann dann an den Abend nichts anderes denken, außer, komm, ich möchte eigentlich keinen mehr, ich nehme noch einen. Die Leute gucken, ah ja, was sage ich jetzt, damit ich das, ich muss das irgendwie zeigen, dass ich viel esse und ich weiß, dass ich viel esse und Es ist immer traurig.
Ja, ich habe nichts gegessen.
Es ist clever.
Ich habe einfach gar nicht erst angefangen, weil ich bin auch so, weil es gab dann, das glaube ich waren so frittierte, sowas wie, Reiberdatschi heißt das auf Bayerisch, ich weiß nicht, was das so, Kartoffelbratlinge mit Zwiebeln und Stuff drauf und so. Und ich kann dann auch nicht aufhören zu essen, deswegen habe ich mir gedacht, ich fange gar nicht erst an.
Clever.
Was ganz schlau war. Und also es war echt, ich bin froh, dass ich mich auf diese Party drauf gezeckt habe.
Ja, und du warst, abgesehen von diesem Typen, der Kleinste.
Der Kleinste, mit Abstand der Kleinste auf der Party.
Was absurd ist, weil also du bist nicht klein.
Nee.
Aber es ist toll, wie Kontext einfach was verändern kann.
Ja,
plötzlich, wenn alle Gegenstände, waren die Gegenstände auch größer? Waren dann plötzlich die Teller größer und die Stühle größer? Und das haben die ja früher bei Westernhelden gemacht, bei Filmen, habe ich mal irgendwo im Internet gelesen, also es muss stimmen, dass zum Beispiel John Wayne und Co., damit die noch größer wirken, in Szenen, die mit der Perspektive gespielt haben, und aber auch teilweise dann so Ausstattungssachen wie Stühle und Tische kleiner gemacht haben, damit die in dem Bild größer wirken.
Ach krass, nee, das wusste ich nicht. Da waren die Sachen, glaube ich, normal groß, waren Kölschgläser, also die Biere waren sehr klein. Ja. Dafür konnte man dann mehr davon trinken.
Und Handballer hatten ja sehr starke Hände.
Ja.
Hast du dann bei Händedruck, also hattest du Angst vor Händedruck dann?
Nee, aber da, also die hatten, haben wirklich einen krassen Händedruck. Ja, alle, ne? Leute, die mir vorgestellt wurden, waren schon so Pranken, die mein zartes Händchen.
Knack, knack, knack.
Ja, genau. Es war toll.
Ich wollte dich gerade fragen, ob du ein Highlight der Woche hast, aber ich glaube, ich greife dir jetzt mal ganz kurz vorweg. Ich habe zwei Highlights der Woche.
Okay.
Das eine hat mit dir zu tun, das andere mit mir. Mhm. Und zwar dein Taschenbuch ist ab heute, man vergisst nicht, wie man schwimmt, erhältlich. Erhältbar, sogar signiert, wenn man möchte.
Ja, wenn man möchte, also man vergisst nicht, wie man schwimmt, gibt es überall im Handel und überall online. Und wer ein signiertes Exemplar haben möchte, der geht auf hubersigniert.de. Und dann unterschreibe ich ein Buch für diejenige, die das haben möchte. Und damit unterstützt ihr noch einen unabhängigen Buchladen hier in Köln. Hubersigniert.de. Ihr könnt es auch irgendwo anders holen. Hauptsache, ihr holt es euch.
Ihr müsst es nicht mal lesen.
Nein.
Einfach unter, einfach 4, 5 unters Bett schieben, was auch immer. Wenn ihr gerade in der Höhle seit 399 Tagen,
ja,
und nicht wisst, ja, was mache ich, holt euch das Scheißbuch lesen. Und
Scheißbuch.
Packt es unter euer Kackkopfkissen und nein, fantastisches Buch, man vergisst nicht, wie man schimpft. Und wenn man nebenbei beim Lesen noch Langeweile hat, ich war ja bei Wer weiß denn sowas.
Ich hab's geguckt und ich hab's geliebt.
Und mir ist dann beim Gucken, man kann es dann in der Tick nachschauen, aufgefallen, es gab am Ende die Situation, bei Wer weiß denn sowas, ist das Spielkonzept, man beantwortet Fragen,
ja,
die man eigentlich nicht wissen kann, weil die so abstrus sind. Mhm. Das sind dann wirklich Fragen, selbst wenn man sich darauf vorbereiten würde, die sind so abstrus. Das weiß niemand.
Ja.
Man denkt sich die ganze Zeit, wer weiß denn sowas?
Außer vielleicht durch einen random Zufall.
Außer durch einen random Zufall. Aber es müsste schon ein riesen
Zufall sein. Schon krasser Zufall sein.
Und ich hab also mich durchgeraten, zusammen mit Bernhard Hoeker. Wir hatten alles richtig. Und dann gibt es am Ende die Finalfrage, wo man sein Geld setzen kann. Was übrigens der Moment war, wo mir jemand erzählt hat, ich dachte die ganze Zeit, ich gewinne das Geld. Nein, nein, nein.
Du dachtest wirklich, du gewinnst das Geld.
Das Publikum gewinnt das Geld.
Ja.
Und dachte ich, ja, fuck it, dann setzen wir alles. So, sorry.
Ja, weil ich habe mich nämlich, ihr wart bei 3.000 Euro vor der finalen Frage.
Genau.
Und dann kann man geheim setzen, also kann man sein Geld geheim, ohne dass es das Publikum und Kai Pflaume wissen, setzen. Ne?
Genau, und auch man spielt ja gegen ein zweites Team. Also ich habe gegen Clarissa und Elton gespielt.
Genau.
Und die dürfen auch ihr Geld setzen.
Und was ich mich gefragt habe, das weiß ich nicht mehr genau, kriegt man erst die Frage gestellt und setzt dann?
Nein, nee, ne? Du setzt erst und dann kommt die
und
Frage.
Und warum? Und weil ich habe mich nämlich wirklich gefragt, jetzt setzen die komplett alles?
Aber wirklich, weil ich dachte, das ist nicht mein Geld, scheiß drauf.
Ja, das habe ich mir, ich habe es vermutet.
Und was soll's, ob ich, also das gegnerische Team, der Hintergrund ist, das hat dann noch mal eine Chance, auch wenn die eine Frage haben zum Beispiel weniger richtig beantwortet als wir.
Ja.
Aber wenn die mehr als wir setzen, dann haben die am Ende einen höheren Gewinn und gewinnen.
Mhm, verstehe.
Und nur derjenige, der den höheren Gewinn hat, kriegt diesen auch ausgezahlt. Beziehungsweise dann das Publikum kriegt das ausgezahlt.
Das heißt, es ist on the line, sind 6.000 Euro in dem Moment.
Weil wir gesagt haben, wir setzen alles. Dann hätten wir, wenn wir richtig liegen, 6.000 bekommen. Wenn wir falsch liegen,
zero.
Zero.
Wobei das Publikum dann das kriegt, was euer gegnerisches Team hat.
Nur diejenigen, die sich auch hinter, also man kann sich als Publikum hinter die jeweiligen Teams setzen.
Ah, das wusste ich nicht.
Also es gibt zwei Blöcke. Ein Block, der hinter Bernhard und mir gesessen hat, und ein Block, der hinter Clarissa und Elton gesessen hat.
Wo saßen mehr Leute? Das hat man nämlich nicht gesehen.
Bei Clarissa und Elton saßen ein paar mehr Leute.
Ich hätte mich da auch hingesetzt.
Und wenn die gewonnen hätten, dann hätten die eben das Geld, das Clarissa und Elton erspielt haben, bekommen.
Ach,
und
das
wenn wir gewonnen
nicht
hätten. Und es war so, dass, glaube ich, wenn wir jetzt mit die 6.000 Euro einkassieren, kriegt jeder, weil es waren, glaube ich, 60 Leute hinter uns, knapp 100 Euro. Und ich dachte, scheiß drauf, dann setzen wir alles.
Ja.
Weil entweder gewinnen wir fett oder wir verlieren fett. Ist mir egal, jetzt wo ich weiß, dass es nicht mein Geld ist. Und dann kam die Masterfrage.
Genau.
Und diese Frage war, wofür steht das R in Laser? Mhm. Und sofort ist mein Gehirn angesprungen. Ich dachte, warum weiß ich das?
Ich wusste es auch.
Ich weiß es.
Warum wissen wir es beide?
Warum weiß ich das sehr sicher? Das habe ich dir beim Podcast erzählt.
Ja.
Mein Gefühl der Fakten. Ich weiß nicht, welche Folge das war.
Ich weiß auch nicht mehr.
Aber da hatte ich Abkürzungen genannt, von denen man nicht genau wusste, dass es Abkürzungen
sind. Genau, Radar war dabei zum
Beispiel. Radar war dabei und Laser eben. Deswegen war ich mir sicher, ich weiß es, aber ich wusste nicht mehr, woher. Mhm. Und Bernhard war sich auch sicher, ich weiß es, und hat gesagt, das ist Ray. Und dann haben wir Ray eingetippt. Und ich dachte in letzter Sekunde, sorry Bernhard, aber es ist irgendwie doch Radiation. Und
ja,
hab die Meinung geändert. Und dann hat dieser Podcast hier 60 Leuten 100 Euro eingebracht.
Das ist wirklich, ich dachte mir auch, das ist jetzt nicht. Und es ist dann so, dass vielleicht eine Redakteurin oder ein Redakteur, der da arbeitet, bei wer weiß denn sowas,
oh, das wäre aber Schiebung. Dann hätten die ja extra oder vielleicht unbewusst. Ja,
unbewusst vielleicht.
Das kann sein.
Die Folge gehört hat und dann diese Frage sich ausgedacht hat.
Ja.
Ich fand's fucking funny. Mein Lieblingsmoment war, wenn du Gags gemacht hast und Stille im Publikum war.
Ja, es ist auch ein Publikum, das nicht so gewohnt ist, dass dann in so einer Abendshow.
Du kamst mega sympathisch rüber, das war
Gott
mega
sei, geil. Aber ich habe dann halt so gefühlte Faktengags gemacht.
Ja, und du wolltest auch so Gesprächsfäden aufmachen. Was war denn das für eine Frage, mit dem, wo du dann gesagt hast, ja, was ist denn nicht? Blablabla, wo du das Gegenteil machen wolltest von der Frage. Boah, ich weiß
ist nicht. Auch egal. Kann man ja alles nachgucken, hat riesen Spaß gemacht.
Ja,
und ja, das Maximum rausgeholt. Aber das wollte ich nur als Highlight meiner Woche einmal vorwegnehmen, dass mir gefühlte Fakten theoretisch 6.000 Euro in der Quizshow eingebracht hat, aber
ja,
die gingen halt nicht an mich.
Ja,
ja, kommt häufiger vor. Also, wenn ich Wer wird Millionär gucke, habe ich manchmal das Gefühl, Moment, die Frage kenne ich aus dem Podcast.
Die einzige Frage, die du bei Wer wird Millionär kriegen solltest, wäre, wollen sie diese Show moderieren?
Aber was sind die vier Antworten? Ja,
ja, ja.
Nein, vielleicht.
Ja.
ja, aber die Antwort ist
Das machst du irgendwann. Da kriegen wir dich hin. Das ist eigentlich inzwischen, dass das das Ziel von diesem Podcast ist, dass du Wer wird Millionär moderierst.
Das und meine Spüle wieder hinkriegen.
Ja.
Das sind die beiden großen Ziele. Und bei beiden Fällen kann Mr. Muscle an der richtigen Stelle helfen.
Ja.
Wenn man da einfach mal bei so einem Glas von Nein. Ich glaube ja, Pocher wird der Nachfolger, ehrlich gesagt. Ich befürchte, die bauen Oliver Pocher als Nachfolger von Günther Jauch auf.
Weißt du da was ich nicht weiß?
Nö, aber der macht ja hier ganz viele Shows mit dem zusammen und habe ich einfach das Gefühl als Zuschauender.
Wenn, dann habt ihr es hier zuerst gehört.
Ja, gut. Das wäre ein Arschloch-Move, irgendwie so nebenbei was zu leaken, was man vorher schon wusste.
Ja, so eine Show von jemandem leaken, ne?
Das wäre ein Arschloch-Move.
Das macht man nicht.
Um sich dann später aufs Brot schmieren zu können. Ich hab's ja vorher gesagt.
Nein, das war
richtiger Arschloch-Move.
Okay, naja, alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche.
Das war Gefühlte Fakten. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.